Vorgestern hatten wir einen Feiertag in Österreich. Ich weiß nicht, wie viele von euch das betrifft. Pensionisten wahrscheinlich nicht so, Schüler auch nicht, Freiberufler auch nicht, manche Angestellte, Krankenschwestern auch nicht so, aber einige von euch wird es betroffen haben. Das heißt, ihr habt gefeiert. Vielleicht wusstet oder vielleicht wissen nicht alle genau, was sie da eigentlich feiern. Volkstümlich sagt man Maria Himmelfahrt. Die katholischen Theologen erklären uns, leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass der Körper Mariens vor der leiblichen Verwesung bewahrt bleiben soll. Warum? Weil ja Jesus, der Sohn Gottes, 9 Monate lang in diesem Körper gewachsen ist. Drum soll dieser Körper auch später nie verwesen. Das heißt, es könnte sein, dass Maria gestorben ist, nach dieser Ansicht, aber dann ist sie eben unmittelbar nach dem Tod aufgenommen worden in den Himmel. Oder sie ist gar nicht gestorben. Das wird offen gelassen. Ich will mich mit dieser Ansicht jetzt gar nicht auseinandersetzen, aber das Thema dieses Feiertages führt uns schon in das heutige Thema hinein, nämlich Gott und unsere Körperlichkeit. Ich möchte dieses Thema entfalten anhand vom 1. Korintherbrief. Die Korinther waren eine Gemeinde in Griechenland, die von Paulus gegründet worden ist. Später hat Paulus Nachrichten bekommen aus dieser Gemeinde, die beunruhigend klangen. Also er hat mitbekommen, da gibt es extreme Positionen in dieser Gemeinde. Positionen, die auch irgendwie mit der Körperlichkeit zu tun hatten. Da gab es die Liberalen, die gesagt haben, der Körper, der ist egal, was ich mit meinem Körper mache. Bis hin zu, wenn ich zu einer Prostituierten gehe, das ist nur mein Körper, das hat ja mit meinem Christsein nichts zu tun. Und andererseits gab es andere Christen in der Gemeinde, die auch das Körperliche abgewertet haben, die gesagt haben, das Körperliche ist schlecht. Ein wirklich geistlicher Christ, der sollte mit diesem Körperlichen, zum Beispiel auch mit dem Sexuellen, nichts mehr zu tun haben. Also ein Ausgangspunkt, der sogar recht ähnlich ist, nämlich das Körperliche ist geringwertig, aber die Schlussfolgerungen waren völlig konträr. Paulus setzt sich dann auseinander und schreibt diesen Korinthern einen Brief. Die Auseinandersetzung mit diesen beiden Strömungen finden wir dann in Kapitel 6 und in Kapitel 7. Wir schauen uns jetzt einmal an Kapitel 6, Abvers 12. Das, was in eckigen Klammern drinnen steht, das ist ein Einschub von mir. Die Historiker machen das so. Sie meinen manchmal, da muss man was dazu schreiben zur Erklärung, aber das wird dann in eckige Klammer gesetzt. Oben habe ich überschrieben, diesen Abschnitt, ist es egal, was ich mit meinem Körper mache, zum Beispiel sexuell. Dieser Abschnitt beginnt dann 1. Korinther, Kapitel 6, Abvers 12. Ist mir alles erlaubt? Fragezeichen. In euren Bibelübersetzungen habt ihr es wahrscheinlich anders stehen. Nämlich als eine Aussage. Alles ist mir erlaubt. Da kommen wir auf eine Schwierigkeit. Die Autoren des Neuen Testaments, sie haben ja in Griechisch geschrieben, haben damals leider keine Satzzeichen geschrieben. Kein Fragezeichen, keinen Punkt. Ich meine, es ist noch ärger, sie haben nicht einmal Abstände zwischen den Wörtern gemacht, also der das herausgibt, den griechischen Text, der muss auch einmal herausfinden, wo endet das eine Wort und wo beginnt das nächste. Zum Lesen sicher nicht so einfach. Gut, aber das haben schon Griechischkenner für uns gemacht. Aber Satzzeichen, da ist eine gewisse Schwierigkeit. Ob das eine Aussage ist oder eine Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist, das kann ich nicht unterscheiden. Ob da steht, alles ist erlaubt oder ist alles erlaubt, kann ich im Griechischen nicht unterscheiden. Also in den damaligen Texten, wo keine Satzzeichen stehen. Im Deutschen könnte man es von der Wortstellung her unterscheiden. Im Griechischen leider nicht. In manchen Übersetzungen habt ihr an dieser Stelle stehen, alles ist mir erlaubt unter Anführungszeichen. Da sind also die Übersetzer der Meinung, da greift Paulus die Position von Korinthern auf. Das ist nicht seine Meinung. Und das ist eigentlich auch das Wesentliche, wenn man an diese Abschnitte herangeht. Das haben wir im 1. Korintherbrief an mehreren Stellen, nämlich Paulus greift ein Thema auf, das ihm vorgegeben wurde, das er nicht selber ausgesucht hat. Er greift ein Thema auf und der Einstieg ist noch nicht seine eigene Meinung. Das ist wichtig. Sondern er greift das auf, vielleicht war es gemeint so, unter Anführungszeichen, ihr habt gesagt, alles ist erlaubt. Oder vielleicht stellt er das als neutrale Überschrift hin, als Frage, ist alles erlaubt? Dann entfaltet er seine eigene Meinung. Also, ob man das jetzt als Frage übersetzt oder als Aussage, ist eigentlich weniger wichtig. Entscheidend ist, dass wir das sehen, als Paulus steigt hier ein in ein Thema, das ihm vorgegeben ist von einer bestimmten Gruppe bei den Korinthern. Und in diesem Einstieg sagt er noch nicht seine eigene Meinung. Oder meint ihr, wäre das eine christliche Position? Alles ist mir erlaubt. Manche Bibelübersetzungen haben es ja so und manche Leser glauben dann auch, aha, das ist jetzt die Meinung des Paulus. Stell dir Folgendes vor. Nehmen wir an, du hast ein Gespräch mit einem Freund, der ist kein Christ. Und dieser Freund sagt zu dir, du bist doch Christ. Du weißt, ich bin nicht so ein Intellektueller, ich will jetzt nicht, dass du mir viele Vorträge hältst, aber sag mir doch in ein paar Worten, was ist eigentlich so das Wesentliche am Christsein? Wonach lebt ein Christ? Wonach orientiert er sich? Und dein Computer rattert, du überlegst, wie kann ich ihm das jetzt erklären? So mit wenigen Sätzen, einen Slogan, der irgendwie markant ist und einprägsam. Und dann kommt dir die zündende Idee, du sagst, dem Christen ist alles erlaubt. Würdest du das so sagen? Dann kommt der andere und sagt, na Moment einmal, ich habe geglaubt, der Christ darf nicht Ehe brechen, nicht betrügen, nicht Steuer hinterziehen, nicht lügen, er darf nicht Rauschgift nehmen und so weiter. Und du sagst, naja, stimmt, ich meine, hast schon recht, aber im Prinzip ist dem Christen alles erlaubt. Hätte doch keinen Sinn. Alles ist mir erlaubt, das ist nicht die christliche Position. Und auch unser Zugang ist nicht der. Unser Zugang ist ja nicht der, dass wir sagen, ja, da ist jetzt die Liste des Erlaubten und die Liste des Verbotenen. Das ist nicht unser Zugang. Unser Zugang ist, wir haben eine Beziehung zu Gott und wir vertrauen ihm. Und wenn Gott sagt, du Franz, das ist schädlich, das ist nicht gut für dich, dann lasse ich es bleiben. Nicht so sehr, weil es verboten ist oder weil es auf einer Verbotsliste steht, sondern weil Gott sagt, es ist schädlich und weil ich ihm vertraue. Also Christenleben geht vor allem aus von einer Beziehung. Und nicht so sehr jetzt von der Frage, ist alles erlaubt oder nicht ganz alles erlaubt. Also, Einstieg, die Frage oder das Thema, die Vorgabe von den Korinthern. Manche Ausleger nehmen eben an, ja, das war so ein Slogan, den Korinther oder diese korinthische Gruppe gehabt haben. Alles ist mir erlaubt. Paulus setzt sich jetzt damit auseinander. Vielmehr, nicht alles ist nützlich. Interessant, die Art, wie Paulus sich auseinandersetzt. Er könnte auch sagen, das ist ja völlig falsch, was ihr sagt, das ist eine Irrlehre, die können alle ausgeschlossen. Vielleicht würde dann niemand mehr überbleiben bei den Korinthern, wenn die alle ausgeschlossen werden mit so extremen Positionen. Aber interessant, wie Paulus es tut. Er will die Andersdenkenden gewinnen, obwohl er die Problematik sieht. Aber er will sie gewinnen. Er will nicht das Gespräch gleich abbrechen. Wie macht er das? Eigentlich in einer sehr sanften Form. So gewissermaßen, na gut, alles ist mir erlaubt, ich lasse das mal so stehen, aber nicht alles ist nützlich. Das ist natürlich sehr vorsichtig umschrieben. Wir müssten eigentlich deutlicher sagen, einiges ist schädlich. Es gibt einiges, ja vieles, was ein Mensch tun kann, was schädlich ist für ihn. Also, was Paulus hier gewissermaßen sagt, ist, ihr meint, alles ist erlaubt, aber ihr wisst doch, vieles ist schädlich. Welchen Sinn hat es zu sagen, alles ist erlaubt, wenn ihr genau wisst, vieles ist schädlich? Ja, es ist erlaubt, aber eigentlich ist es schädlich, daher soll ich es nicht tun. Hat doch eigentlich keinen Sinn. Und nochmal, alles ist mir erlaubt. Ich will mich von nichts beherrschen lassen. Es ist eben so, dass wenn ein Mensch sündigt, immer wieder sündigt, dass er da sehr leicht in eine Gewohnheit hineinkommt und dann auch in eine Bindung oder in eine Sucht hineinkommt. Darauf weist Paulus hin. Es gibt Verhaltensweisen, die führen dich allmählich in eine Bindung hinein und dann wirst du beherrscht. Und das ist nicht gut. Der Christ kann frei sein, kann selber herrschen. Er braucht sich nicht beherrschen lassen von einer Sucht. Also, was hat es für einen Sinn? Alles ist erlaubt, aber du kommst dadurch in eine Sucht hinein, in eine Gefangenschaft. Und es geht noch weiter. Wenn wir den Vers 13 ansehen, auch da nehme ich an, dass es sich noch um die Meinung dieser korinthischen Gruppe handelt. Sind die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speise? Und beides für die Vernichtung durch Gott. Ich nehme an, auch das war so eine Meinung bei Korinthern. Ein Argument. Sie wollten damit zeigen, ja, das Körperliche ist doch eh bedeutungslos. Daher, mit meinem Körper kann ich machen, was ich will, kann ich auch zu einer Prostituierten gehen. Auf das kommen wir dann ja noch. Und als Argument wird vorgebracht, na schau, wie ist das? Die Speise ist für den Bauch und wird dann sowieso vernichtet und das alles wird vernichtet von Gott. Auch das ist ja eigentlich nicht die christliche Position, oder? Wenn der Christ die Speise betrachtet, wie reagiert er darauf? Ja, ist ja eh nur Speise, wird ja eh vernichtet von Gott. Ist das unsere Position? Nein, wir sagen, danke. Danke Gott für das, was du hast wachsen lassen. Danke, dass du uns versorgst. Ja, und es geht dann noch weiter. Das ist jetzt die Gegenposition des Paulus. Er formuliert hier gewissermaßen parallel, aber mit anderen Inhalten. Die Korinther sagten, die Speise für den Bauch und der Bauch für die Speise. Paulus sagt hier, der Körper für den Herrn, Jesus, und der Herr für den Körper. Also analog formuliert, aber ein anderer Inhalt. Der Körper für den Herrn. Der Körper ist nicht bedeutungslos. Das klingt ein bisschen nach Forderung, nach Herausforderung. Der Körper, mein Körper für den Herrn. Aber dann kommt das Umgekehrte. Der Herr für den Körper. Der Herr, Jesus, schaut auf meinem Körper. Dem ist mein Körper nicht egal. Und auch das Weitere wird parallel formuliert, nämlich die Korinther sagten zuerst, und Gott wird das eine wie das andere vernichten. Gott wird den Bauch wie den Körper, wird die Speise wie den Bauch vernichten. Und Paulus formuliert parallel, er sagt, und Gott auferweckt den Herrn Jesus und auch uns. Also zuerst hieß es, Gott wird vernichten, nämlich beides, Bauch und Speise. Und jetzt heißt es, Gott auferweckt den Herrn Jesus und uns. Parallel formuliert, aber völlig anderer Inhalt. Und hier sehen wir auch, Paulus denkt schon einen Schritt weiter. Er stimmt natürlich, der Bauch und unser Körper ist vergänglich. Aber Paulus sieht den nächsten Schritt. Gott will auferwecken, Gott will verwandeln. Unser Körper, das Körperliche, hat eine Zukunft. Das, was uns verheißen ist, ist kein körperloser Zustand als Geistwesen. Es ist aber auch ein ganz anderer Zugang bei der Betrachtung des Körperlichen. Ob ich sage, naja, was ist das schon, Gott wird es vernichten, oder ob ich sage, Gott wird es auferwecken. Und das drückt ja auch viel eher das aus, was Gottes Anliegen ist. Gottes Anliegen ist ja nicht die Vernichtung des Körperlichen. Gott lässt es zu, dass wir sterben, begraben werden, dass unser Körper verfault. Aber Gottes Anliegen ist die Auferweckung und die Verwandlung. So, wir gehen noch weiter. Vers 16. Wisst ihr nicht, dass wer an der Hure haftet, ein Körper mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei zu einem Fleisch werden. Paulus bezieht sich hier auf den Schöpfungsbericht, wo nach der Erschaffung von Adam und Eva das angekündigt wird. Sie werden eine Einheit werden. Und Paulus sagt auch, das geschieht auch, wenn ein Mann zu einer Prostituierten geht. Sie werden zu einer Einheit. Wer aber am Herrn haftet, ist ein Geist mit ihm. Dein Geist und der Geist Gottes kommunizieren miteinander und die sollen zu einer Einheit werden. Es gibt Mächte in der unsichtbaren Welt, die streben die Vereinigung an mit dir. Auch Gott strebt das an. Und wenn du eine Einheit bildest, du und Gott ganz eng verbunden sind miteinander, dann hilft dir das auch zu einer Distanz zu allem anderen. Auch zur Sünde. Aber es gilt auch das Umgekehrte. Dass das Einswerden in einer sündigen Weise dich in eine Distanz zu deiner Gottesbeziehung bringen kann. Im Vers 18 sagt Paulus, flieht die Hurerei. Wenn wir das griechische Wort anschauen, porne ist die Hure, porneia ist die Hurerei. Also da haben wir unser Fremdwort Porno drinnen. Vielleicht sollten wir sogar das Wort Porno sagen. Vielleicht haben wir dann mehr aktuellen Bezug, als wenn wir dieses vielleicht mehr aus dem moralisierenden Kontext her bekannte Hurerei verwenden. Flieht Porno. Flieht Porno. Jakobus sagt, widersteht dem Satan. Aber hier wird nicht gesagt, widersteht der Sünde oder widersteht Porno. Hier wird gesagt, flieht Porno. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Es ist nicht unbedingt der richtige Weg, hineinzugehen in die Versuchung und dann sich vorzunehmen, ja, ich will zeigen, wie stark ich bin. Da gilt mitunter, fliehe. Widerstehe dem Teufel, indem du fliehst, indem du manche Bereiche fliehst. Ich denke da auch an manche Durchsagen im Radio, bei den Verkehrsnachrichten. Wenn gesagt wird, irgendwo ist ein Stau, dann empfiehlt der Radioreporter, es wird empfohlen, großräumig auszuweichen. Und das gilt für manche Bereiche. Wenn du selber weißt, da ist ein Bereich, wo du schwach bist, da gilt es dann, es wird empfohlen, großräumig auszuweichen. Wir sehen, Paulus kommt mehr und mehr zu dem Schluss, dort wo er eigentlich hin will. Vers 20, denn ihr seid mit einem Preis erkauft worden. Verherrlicht also Gott mit eurem Körper. Verherrlicht Gott mit eurem Körper. Das klingt als eine Aufforderung, auch irgendwie als eine Last. Puh, wieder was, was ich zu tun habe, wieder etwas, was gefordert wird von mir. Aber dort, wo Gott etwas fordert, kann ich das ja auch lesen als eine Verheißung. Verherrliche Gott mit deinem Körper, das ist auch die Verheißung, mit deinem Körper kannst du Gott verheißen, verherrlichen. Also mit meinem alten Körper, mit meinem behinderten Körper, der zu Krankheiten neigt, kann ich Gott verherrlichen. Ist das nicht großartig? Verherrlicht Gott an eurem Körper. Das war also die Auseinandersetzung des Paulus mit dieser einen Richtung. Wie er versucht, sie zu gewinnen. Wie er nicht sie irgendwie brüsk abfertigt, sondern wie er versucht, sie Schritt für Schritt durch Argumente weiterzuführen. Und dann, ab Kapitel 7, beginnt Paulus eine andere Auseinandersetzung. Also das waren jetzt die Liberalen und jetzt kommen die Asketen. Diesen Abschnitt, wo Paulus sich an die Asketen wendet, habe ich überschrieben mit "Ist die Ehelosigkeit wünschenswert?" Nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Also die Korinther haben einen Brief geschrieben an Paulus. Diesen Brief haben wir leider nicht. Wir würden uns leichter tun, wenn wir diesen Brief hätten. Das ist ja ein bisschen die Schwierigkeit mit dem ersten Korintherbrief. Einerseits, er ist sehr informativ. Ich beschäftige mich gern mit ihm, weil er so viele konkrete Bereiche anspricht. In anderen Briefen hat man manchmal das Gefühl, das schwebt so in höheren Sphären. Aber hier beim ersten Korintherbrief, da wird es sehr konkret. Das ist das Wertvolle. Andererseits, wir wissen nicht genau, was war da jetzt die Position der Korinther. Wenn ich jetzt versucht habe, die Liberalen in Korinth zu beschreiben, dann muss ich sagen, das ist etwas, was Ausleger versuchen, aus dem Paulusbrief herauszulesen. Also, wir wissen aus vielen Quellen des Altertums, dass es liberale Strömungen und asketische Strömungen gab und dass es diese auch im Rahmen der Christenheit gab. Das ist bekannt. Aber was jetzt genau die Christen um das Jahr 55 herum in Korinth vertreten haben, das wissen wir eigentlich nicht. Das erschließen wir aus diesen Texten des Paulus, wo wir eben überlegen, ja, wie argumentiert der Paulus, was meint er damit und auf welche Position zielt er da wohin? Also das ist ein Stück weit unser Rückschluss. Jetzt beginnt Paulus mit einigen Aussagen, wo er sagt, ihr habt mir geschrieben davon. Das sagt er davor nicht. Aber schon am Beginn des Briefes erwähnt er ja Auskunftspersonen, wo er sagt, ja, es wurde mir berichtet von dem und dem. Der hat mir erzählt, was bei euch los ist. Und das im Kapitel 6 wurde ihm scheinbar auch erzählt. Das in Kapitel 6, diese liberale Richtung, war vielleicht nicht die, die es bis in den Brief der Korinther hineingeschafft hat, aber die Auskunftspersonen haben den Paulus berichtet. Ja, solche Strömungen gibt es da auch. Hier die asketische Richtung, das ist sicher nicht die offizielle Position der Korinther gewesen, aber sie haben es vielleicht eher gewagt, sehr offen aufzutreten, weil sie sich als besonders geistliche Christen gefühlt haben. Wir lassen das Körperliche hinter uns. Paulus, also jetzt zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Und manche Übersetzungen geben das Weitere dann auch an, als an, unter Anführungszeichen. Ich habe es in Frageform geschrieben. Das machen die Übersetzungen normalerweise nicht. Ich habe mich natürlich schon vergewissert bei Fachleuten, dass es tatsächlich so ist, dass man solche Aussagen auch als Frage lesen kann. Ist es ideal für den Menschen, mit keiner Frau intim zu sein? Ihr kennt vielleicht die Übersetzungen, keine Frau zu berühren. Da sagen aber die Ausleger durchgehend, mit berühren ist nicht gemeint oder Händedruck bei der Begrüßung, sondern eine Frau berühren, das meint Intimität. Und da gab es eben wohl diese asketische Richtung, bei den Korinthern, die meinten, der wirklich geistliche Christ, der lässt das Sexuelle schon hinter sich. Und zwar einerseits, dass die, die ledig sind, gar nicht heiraten, wozu auch, es ist eh bald das Ende da. Andererseits aber auch, dass die Verheirateten auch keine Sexualität mehr betreiben. Damit setzt Paulus sich auseinander. Wir lesen weiter. Jetzt kommt bereits ein Stück weit eine Antwort des Paulus. Wegen der Gefahr der Hurerei soll jeder eine Frau haben und jede einen Mann haben. Das ist sicher nicht die volle christliche Antwort für die Frage, warum soll man heiraten. Nehmen wir an, ein Mann wirbt um eine Frau. Frau möchte gerne wissen, naja, warum willst du mich heiraten? Und er sagt ihr dann, naja, wegen der Gefahr der Hurerei ist ja doch besser. Würde nicht sehr romantisch klingen. Aber hier ist eben wichtig, den Hintergrund zu sehen. An wen schreibt Paulus das? Und wenn wir die christliche Sicht des Heiratens beschreiben, da gibt es manches, wo Paulus meinte, das würde die Asketen jetzt nicht so beeindrucken. Und er versucht es eben auf dem Weg, er versucht klarzumachen, naja, was bringt das, wenn wir jetzt alle so ein hohes Ideal haben, ja, jetzt frei werden von allem Sexuellen und viele schaffen es dann nicht und schmeißen dann vielleicht alles hin und landen dann irgendwo. Also bevor das passiert, müsst ihr doch zugeben, ist doch noch immer besser, wenn Christen eben einen Weg gehen, so wie Gott ihn ja auch ursprünglich vorgesehen hat, eben verheiratet zu sein. Ich habe vorhin gesagt, das ist nicht die christliche Position in Vers 1. Es ist gut für einen Mann, keine Frau zu berühren. Es ist gut für einen Mann, mit keiner Frau intim zu sein. Ich behaupte, das ist nicht die christliche Position. Was wäre denn die Konsequenz, wenn wir das so sagen würden? Es ist gut für einen Mann, keine Frau oder mit keiner Frau intim zu sein, würde das ja bedeuten, naja, und wenn man es doch ist, dann ist es schlecht. Es ist beides gut. Auf das kommt Paulus dann hin. Aber das ist nicht die christliche Position, dass das Intimsein an sich was Schlechtes wäre. Deshalb also der Rückschluss, dass hier in Vers 1 es noch um den Einstieg geht, um eine Vorgabe der Korinther, um eine Meinung, die eben eine bestimmte Richtung bei den Korinthern so vertreten hat. Ganz am Beginn des Korintherbriefes lesen wir davon, es gibt Spaltungen unter euch. Und dann ist die Rede davon, ja, einige sagen, ich gehöre zu Petrus und andere, ich gehöre zu Paulus, andere, ich gehöre zu Apollos und andere, ich gehöre zu Christus. Das mag schon auch eine Rolle gespielt haben, dass eben jede Gruppe sich irgendwelche Führungsgestalten gesucht hat, aber das war wohl nicht alles bei den Korinthern, was es da an Konflikten gab. Und wenn wir diesen Gegensatz anschauen, diese Liberalen einerseits und die Asketen andererseits, dann muss ich sagen, das ist schon eine gewisse Bandbreite. Manche Christen sagen ja, ja, wir heute, wo sind wir hingekommen? Die Urgemeinde, die ideale Urgemeinde, wir sollten zurück zur Urgemeinde. Also, weiß nicht, wenn ich mal so die Korinther anschaue, ob das wirklich so die ideale Urgemeinde war. Wir müssen da auch realistisch sein. Es ist sicher, wenn wir heute unsere Gemeinde anschauen, vieles nicht ideal, da sollen wir selbstkritisch sein, aber man kann auch nicht einfach so sagen, naja, damals die Urgemeinde, das war alles so toll und heute sind wir alle daneben. Und weiter. Hier haben wir schon gehabt die Gleichberechtigung, Mann und Frau. Also es geht nicht nur darum, dass der Mann seine Frau hat, sondern genauso umgekehrt. Und hier das Bestimmungsrecht. Die Ehefrau hat zu bestimmen, auch über den Körper des Ehemannes und auch umgekehrt. Auch hier Gleichberechtigung. Warum sagt Paulus das hier? Die Asketen, so schließen Ausleger jetzt, die Asketen meinten, auch die Verheirateten sollten als wirklich geistliche Christen sich doch zurückhalten. Paulus sagt, das kann man schon mal machen, vielleicht für eine Zeit lang, aber das ist nicht so die generelle Linie. Verheiratete sollen auch verheiratet leben. Und vor allem auch, es kann ja oft sein, Deine Ehepartner denkt sich, ja, ich bin so ein geistlicher Christ, ich will auch ohne Sexualität leben. Ja, und was macht dein Ehepartner? Der sieht das vielleicht gar nicht so. Der sieht sich dann vielleicht unter Druck gesetzt, weil er meint, er will jetzt nicht als ungeistlich dastehen. Aber eigentlich hat er nicht so diese Ansicht. Und da macht Paulus klar, naja, es ist ja sowieso wichtig, dass mal beide sich einig sind. Und es kann sein, dass der eine asketisch leben will, aber der andere eigentlich nicht. Und da gilt, sie sind verheiratet und sie haben aneinander auch das Bestimmungsrecht. Und weiter. Zum Ende dieses Abschnittes. Vers 7. Ich wünschte, dass alle Menschen so wären wie auch ich selbst. Jedoch hat jeder sein eigenes Charisma von Gott. Der eine so, der andere so. Also es endet dabei, der eine hat das Charisma der Ehelosigkeit, der andere das Charisma der Ehe. Wobei ich denke, dass man noch einen Schritt weitergehen kann. Nicht im Sinne von, der eine Mensch hat von Beginn an das Charisma der Ehe, denn auch der Verheiratete hat davor Jahre, vielleicht Jahrzehnte, wo er ehelos lebt. Und ich denke, auch da will Gott ihm helfen, ihm charismatisch helfen, mit seiner Situation gut zurechtzukommen. Und auch der Verheiratete, normalerweise, oder es ist relativ selten, dass zwei Verheiratete gleichzeitig sterben. Der eine stirbt, der andere bleibt zurück, alleine. Das heißt, auch für den Verheirateten ist der Zustand des Alleineseins etwas, was ihn vielleicht einen sehr großen Teil seines Lebens begleitet. Und da meine ich, Gott gibt dir, was du brauchst für deine Situation jetzt. Aber grundsätzlich wichtig, dass Paulus anerkennt, jeder hat seine Gabe, also Ehe ist Charisma und Ehelosigkeit ist auch Charisma. Es wird nicht das eine abgewertet gegenüber dem anderen. Das ist so das Endergebnis von Paulus. Aber hier am Beginn des Verses 7 könnte es ja fast ein bisschen anders klingen. Ich wünschte, alle Menschen wären wie ich, nämlich ehelos. Das klingt wieder so wie, naja, es ist doch das Bessere. Paulus hat ja den Wunsch, eigentlich sollten alle ehelos sein. Und dann könnte man weiter überlegen, ja gut, wenn das in der Bibel steht und wenn Paulus da inspiriert war und Paulus wünscht, dass alle ehelos sind, ja, dann wünscht Gott es doch auch. Aber das würde dann nicht passen, weil unmittelbar danach sagt er, jeder hat sein Charisma und je nachdem. Und wenn eben ein Teil der Christen das Charisma für Ehe hat, warum sagt Paulus dann, ja, ich wünsche, dass alle ehelos sind? Die das Charisma der Ehe haben, warum sollen die ehelos sein? Ich denke, auch hier müssen wir mit berücksichtigen, mit wem redet Paulus? Er redet mit den Asketen und er will sie gewinnen. Er könnte ihnen sagen, ja, die Richtung, die ihr vertretet, ist ja eigentlich extrem. Das ist keine christliche Position, was ihr vertretet. Aber er macht es viel sanfter, er will sie gewinnen. Und in dem Fall hat er sogar den Vorteil, dass er sagen kann, na Schatz, ich bin ja auf eurer Linie. Wenn ihr so stark die Ehelosigkeit forciert, ich bin eigentlich auf eurer Linie, ich bin ja selber auch ehelos. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn alle anderen auch ehelos leben. Also so abgeschwächt würde ich es interpretieren. Ich hätte nichts dagegen, wenn alle ehelos leben. Also ich bin nicht der, der sagt, es müssen alle heiraten. Aber, das heißt, diese Formulierung, ich wünschte, alle wären ehelos im Sinne von, ich persönlich hätte nichts dagegen, weil ich bin ja selber auch ehelos. Also eine Art Entgegenkommen, um ihnen zu zeigen, schaut, ich bin nicht grundsätzlich gegen euch. Auch durch meine eigene Lebensführung zeige ich ja, dass ich eigentlich nicht gegen euch bin. Es ist eben wichtig, wenn wir bestimmte Formulierungen haben, dass wir sie vom Zusammenhang her deuten. Dieses ich wünschte steht wirklich, ich will. Also ist eine sehr eindeutige Aussage. Etwas später dann im 1. Korintherbrief, im Kapitel 14, da geht es Paulus um das Reden in anderen Sprachen und um das prophetische Reden. Und da sagt Paulus mit demselben Wort, ich will, dass alle in anderen Sprachen reden. Also heute wird das oft übersetzt mit Zungen reden. Ich will, dass alle in Zungen reden. Aber aus dem Zusammenhang wird klar, reden alle in Zungen? Nein, eigentlich nicht. Also der Zusammenhang macht deutlich, es ist nicht so, dass eine Gabe alle haben. Und auch dort würde ich es so interpretieren, wenn Paulus sagt, ich will, dass alle in Zungen reden, so im Sinne von, er will diese Gruppe, die das Zungenreden so stark betont und überbewertet über alles, er will sie gewinnen und will ihnen sagen, ich bin im Prinzip auf eurer Linie, also ich bin nicht gegen das Zungenreden. Schaut, ich selber habe die Gabe und ich rede mehr in Zungen als ihr alle, sagt er sogar. Und mir wäre es recht, wenn da alle das tun, also ich bin an sich nicht dagegen. So würde ich das interpretieren, dieses ich will. Aber eben vom Zusammenhang her muss man es ein bisschen abschwächen. Wir haben gesehen, die Auseinandersetzung des Paulus mit zwei Richtungen. Die eine Richtung, die Liberalen, die andere Richtung, die Asketen. Wenn wir an unsere eigene Gemeinde denken, ich meine, dass wenn schon bei uns eher die erste Neigung stärker ist, ich meine nicht dieses Extrem, dieses Liberale, aber dass eher, wenn schon, eher die Neigung da ist, eine gewisse Beliebigkeit. Der Einzelne entscheidet für sich selber, das passt schon so, ich gehe so meinen Weg, will mir da nichts von anderen reinreden lassen, von Gemeindegliedern oder Gemeindeleitung, hoffentlich aber schon von Gott was reinreden lassen. Also unsere Neigung ist, wenn schon, eher in der einen Richtung. Das finde ich an sich auch nicht dramatisch. Denn dieses Betonen des Selbstbestimmungsrechts, ich und Gott, das ist auch richtig so. Ich und Gott, wir leben miteinander. Aber es ist auch gut zu sehen, dass eine gewisse Neigung da ist in dieser Richtung. Dass wir eben wirklich Acht geben, dass wir nicht aus einer gewissen Neigung heraus dann in so ein Extrem hineinschlittern, wie die Korinther oder wie einige Korinther das hatten. Das Umgekehrte, die umgekehrte Neigung hin zum Asketischen, beobachte ich bei uns eigentlich nicht so stark. Aber manchmal kommen auch in unserer Gemeinde Christen, die ganz hingegeben sein wollen und die dann gewisse Neigungen haben, auch zu bestimmten Extremen. Da ist dann die Frage, können wir diesen Christen etwas vermitteln? Können wir ihnen glaubwürdig vermitteln, mit unserem Weg, wir nehmen Gott ernst? Wir sehen manches als extrem an, aber im Prinzip, wir leben unser Leben vor den Augen Gottes. Wir möchten offen sein für das, was Gott uns sagt. Und wir leben Gott hingegeben. Können wir das plausibel machen? Oder würden Menschen, die uns beobachten, merken, hoppla, da stimmt manches nicht. Die leben einfach, wie sie selber wollen. Und dann auch, wenn solche Menschen zu uns kommen, sie bleiben vielleicht nicht lange bei uns, eben weil wir ihren Idealen nicht so entsprechen. Gelingt es uns, ihnen eine Orientierung zu geben? Da können wir ja von Paulus lernen, von seiner sanften Art, wie er versucht, die andere Richtung, auch wenn er sie eigentlich ablehnt, die andere Richtung zu gewinnen und zu sagen, du, ich verstehe dich und im Prinzip schätze ich das, aber hier können es Aufgaben auch für uns geben. Zwei Richtungen, zwei Extreme, die deutlich machen, es gibt gewisse Neigungen. Paulus setzt sich damit auseinander. Und Paulus gibt auch Antworten darauf. Den Liberalen, wo er dann schließlich sagt, verherrliche Gott an deinem Körper. Dann auch die Asketen. Denn er sagt, jeder hat seine Gabe, der eine als Eheloser, der andere als Ehemensch. Liebe, ein charismatisches Leben. Also es endet mit Aufforderungen. Liebe dein Charisma und verherrliche Gott an deinem Körper. Und diese Aufforderungen dürfen wir ja auch als Verheißung lesen. Gott möchte es mir schenken, dass mein Körper Gott verherrlicht. Und Gott kann das. Möge Gott uns helfen dabei. Amen.